Wir lesen ab 1. Könige, Kapitel 9, Vers 10. Da sind wir stehen geblieben, letztes Mal. Haben gesehen, wie Salomo den Tempel eingeweiht hat, wie der Herr darauf geantwortet hat, das Feuer vom Himmel gefallen ist, Wolke, die Herrlichkeit, den Tempel erfüllt hat. Haben auch die Verheißung gesehen, Verheißung von Gott an Salomo, wo er gesagt hat, wenn du vor mir lebst wie dein Vater David, in Lauterkeit des Herzens, in Aufrichtigkeit, mit deinem ungeteilten Herzen, dann werde ich den Thron deines Königtums über Israel festigen. Aber er hat auch gesagt, wenn ihr euch von mir abwendet und meine Gebote nicht einhaltet, sondern anderen fremden Göttern dient, dann werde ich euch aus diesem Land rausschmeißen, was ich euch gegeben habe. Also wie wir schon im 5. Mose 28 gesehen haben, Segen und Fluch. Bedingter Bund hier, bedingte Verheißung an Salomo. Vers 10 lesen wir jetzt weiter. Es geschah am Ende der 20 Jahre, in denen Salomo die beiden Häuser, das Haus des Herrn und das Haus des Königs gebaut hatte. Hiram, der König von Tyrus, hatte Salomo unterstützt mit Zedernholz, mit Wacholderholz, mit Gold, ganz nach seinem Wunsch. Damals gab der König Salomo dem Hiram 20 Städte im Land Galiläa. Und Hiram zog von Tyrus aus, um sich die Städte anzusehen, die Salomo ihm gegeben hatte. Und sie waren nicht recht in seinen Augen. Vielleicht waren es irgendwie so kleine Kaffs. Vielleicht hat dem Hiram als Seefahrer auch diese Städte hier in dem See nicht gefallen. See Genezareth war für ihn vielleicht popelig im Vergleich zum Meer. Und er sagte, was sind das für Städte, die du mir gegeben hast, mein Bruder? Und er nannte sie Land Kabul, das heißt Land wie nichts. Also war nicht sehr happy. Und so heißen sie bis zum heutigen Tag. Hiram hatte nämlich dem König 120 Talente Gold gesandt. Und als Gegenleistung hat ihm diese Städte gegeben. Und dies ist die Sache mit den Zwangsarbeitern, die der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn zu bauen, sowie sein eigenes Haus und den Millo. Millo war eine Aufschüttung, das ist, was das Wort bedeutet eigentlich. Eine Befestigung in Jerusalem. Wahrscheinlich den Gebiet, wo die Klagemauer heute ist, also hier irgendwo aufschütten hat lassen, um Tempelbezirk dazu festigen. Und die Mauer von Jerusalem und Hazor, das ist oben nördlich vom See Genezareth, und Megiddo und Geza waren alles zentrale Städte, die an der Grenze bzw. an Handelsrouten, an wichtigen Straßen gelegen waren. Der Pharao, der König von Ägypten, war heraufgezogen und hatte Geza eingenommen und es mit Feuer verbrannt und die Kanaaniter, die in der Stadt wohnten, erschlagen und hatte es seiner Tochter, der Frau des Salomo, als Mitgift gegeben. Würde sich gefreut haben. Hier, liebe Tochter, hast du eine verbrannte Stadt. Alles Gute zur Hochzeit. Und Salomo baute Geza und das untere Bet Horon und Balat und Tama in der Wüste im Land Juda und alle Vorratsstädte, die Salomo hatte und die Wagenstädte und die Pferdestädte und alles, was Salomo sonst noch zu bauen wünschte, in Jerusalem und auf den Libanon und im ganzen Land seiner Herrschaft. Alles Volk, das übrig geblieben war von den Amoritern, den Hethitern, den Perizzitern, den Hevitern und den Jebusitern, die nicht von den Söhnen Israel waren, deren Söhne, die nach ihnen im Land übrig geblieben waren, weil die Söhne Israel an ihnen nicht den Bann hatten vollstrecken können, die hob Salomo als Sklaven zur Zwangsarbeit für seine Bauten aus, und so ist es bis zum heutigen Tag. Also diese heidnischen Völker, diese kanaanitischen Völker, die übrig geblieben waren, die hat er zur Zwangsarbeit eingeteilt. Aber für die Israeliten hat er höhere Aufgaben. Vers 22, von den Söhnen Israel machte Salomo keine Sklaven, sondern sie waren Kriegsleute und seine Knechte und seine Obersten und seine Wagenkämpfer und Oberste über seine Streitwagen und seine Pferde. Dies sind die Obersten der Vögte, die über die Bauarbeiten Salomos gesetzt waren, 550, die über das Volk herrschten, das mit der Arbeit beschäftigt war. Sobald die Tochter des Pharao aus der Stadt Davids in ihr Haus hinaufgezogen war, das er für sie erbaut hatte, da baute er den Millo, diese Aufschüttung, Befestigung. Und Salomo opferte dreimal im Jahr Brandopfer und Heilsopfer auf dem Altar, den er für den Herrn gebaut hatte, so wie es vorgeschrieben war im Gesetz für alle männlichen Israeliten, und brachte Rauchopfer auf ihm dar, der vor dem Herrn stand. Und er vollendete das Haus. Und der König Salomo baute eine Flotte in Esion-Geber, das bei Elat am Ufer des Schilfmeeres im Land Edom liegt. Und Hiram schickte auf der Flotte seine Knechte mit, seekundige Schiffsleute, die mit den Knechten Salomos fuhren. Und sie gelangten nach Ophir und holten von dort Gold. 420 Talente, das sind ungefähr 14 Tonnen. Ganz schöne Menge Gold. Und brachten es zum König Salomo. Also, letztes Mal schon gesagt, dass das die Blütezeit von Israel ist. Höhepunkt von Reichtum und Macht und Ansehen. Jetzt hat er hier sogar seine eigene Flotte, der Salomo, die vom Roten Meer aus hier nach Asien und nach Afrika fuhren und Gold mitbrachten. War die goldene Zeit Israels. Kapitel 10, Vers 1. Und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf. Saba, wissen nicht genau, wo es liegt, wahrscheinlich in Jemen. Also arabische Halbinsel. Zweite Theorie sagt, dass es in Äthiopien liegt, dass sie die Königin von Äthiopien war, zumindest. Es gibt eine Legende, die Äthiopier behaupten, dass der letzte Kaiser von Äthiopien, der Ras Tafari oder wie er sich später genannt hat, Haile Selassie, ja, von dem stammt der Rastafari-Kult ab. Ne? Das kommt aus Äthiopien und die Rastazaster-Typen aus Jamaika haben das dann übernommen. Die haben behauptet, dass der der wiedergekehrte Messias ist, also diese Rastafari-Sekte. Auf jeden Fall dieser Ras Tafari, Ras heißt eigentlich so viel wie Prinz, glaube ich. Und Tafari war sein ursprünglicher Name. Und dann hat er, als er Kaiser wurde, den Namen Haile Selassie angenommen. Der hat auf jeden Fall behauptet, ist mittlerweile verstorben, der hat behauptet, dass er ein Nachkomme von Salomo ist. Also dass die Königin von Saba hier, ja, kleine Souvenir mitgebracht hat von Salomo, dass sie einen Sohn gemeinsam gezeugt haben. Ist eine Legende. Wissen nicht, ob da was dran ist. Wie auch immer, diese Königin von Saba hörte von Salomos Ruf und von dem Haus, das er gebaut hatte, für den Namen des Herrn. Also, Salomo, der Reichtum Israels, war international bekannt, war berühmt, die wichtigen Leute haben drüber geredet. Und da kam sie, um ihn mit Rätselfragen zu prüfen. Also wenn wir nur annehmen, dass sie von Jemen kam, von der arabischen Halbinsel, wären es auch immer so ungefähr 2.500 Kilometer. Das war ganz schön lang damals, ist einen langen Weg gekommen. Da hat es einen roten Pavian-Popo, wenn du so lange hier auf dem Kamel geritten bist. Also sie war ein Sucher und sie hat ganz schön viel auf sich genommen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr zahlreichen Gefolge, mit Kamelen, die Balsamöle und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo beantwortete ihr all ihre Fragen. Also hatte offensichtlich schwierige Angelegenheiten auf ihrem Herzen und hat die Weisheit, den Rat von Salomo gesucht. Und er kann ihr alles beantworten. Und auch da gibt es bei den Rabbis die verschiedensten Gerüchte und Traditionen, was für tolle Rätsel und Probleme er da gelöst hat. Nichts war vor dem König verborgen, das er nicht hätte beantworten können. Und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise auf seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und ihre Getränke und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich. Blieb die Luft weg. Sie war selber reich und war offensichtlich vieles gewöhnt, aber das, was sie hier in Jerusalem gesehen hat, das hat ihre kühnsten Erwartungen übertroffen. Wir haben letztes Mal drüber gelesen, wie viele Ochsen und wie viel Luxus der Salomo sich da täglich gegönnt hat mit seinem Hofstaat und wie herrlich das Haus Gottes, der Tempel war, ganz mit Gold ausgekleidet und die Herrlichkeit Gottes war da drin, das hellste Licht, was es gibt, war wahrscheinlich wie ein Riesenscheinwerfer, wenn da das Tor aufgegangen ist. Herrliche Sache. Und er bleibt die Spucke weg, bleibt die Luft weg, der Königin von Saba. Und sie sagte zum König, das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe mit den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Doch siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Knechte, die ständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen, weil der Herr Israel ewig lebt. Gott hat Salomo an den Thron gebracht, er war nicht der logische Nachfolger eigentlich, nicht der älteste Sohn. Es war Gottes Werk. Und sie sagt, glücklich sind deine Männer, die ständig vor dir stehen. Jesus in Matthäus 12 hat gesagt, dass die Königin von Saba auftreten wird im Gericht mit dieser Generation der Juden, die ihn abgelehnt hat. Und er sagte, sie wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, mehr als Salomo ist hier. Wir haben viel mehr als das, was Salomo hatte. Wir haben viel größeren Reichtum, wenn wir Jesus kennen. Wenn du jemand bist, der Jesus kennt, der sein Wort hat, Gottes Weisheit, Jesu Weisheit, die wir in unseren Händen halten, da haben wir mehr, als was Salomo hatte. Salomo im Buch der Prediger, was er gegen Ende seines Lebens geschrieben hat, da berichtet er über seinen ganzen Materialismus, dass er sich alles gegönnt hat, nichts vorenthalten hat seinem Herzen, was immer er wollte. Und am Ende sagt er, das ist alles Windhauch, das ist alles wie Luft. Und am Ende sagt er, das Einzige, was wichtig ist, ist Gott zu kennen und ihm zu gehorchen. Und Jesus sagt, wir haben viel mehr als er. Also wenn du Jesus hast, hast du mehr als Salomo hatte. Obwohl er der reichste Mann der Welt war. Er war der Bill Gates seiner Zeit und dazu der weiseste Mann. Zusätzlich, ich weiß nicht, wer heute weise ist. Es gibt wenige Menschen, die noch weise sind. Die Bibel sagt, der Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und wenn sie gekommen ist, um Salomo zu suchen, wie viel mehr sollten wir Jesus suchen? Wenn sie sagen kann, glücklich sind deine Männer, die vor dir stehen, Salomo, wie viel glücklicher sind wir, dass wir vor Jesus stehen dürfen und ihn kennen dürfen. Wir sind gesegnet mit jedem Segen in der Himmelswelt, sagt uns Epheserbrief Kapitel 1 in Christus Jesus. Und sie gab dem König, Vers 10, 120 Talente Gold und Balsamöle in sehr großer Menge und Edelsteine. Nie wieder kam so viel Balsamöl ins Land wie dieses, das die Königin von Saba dem König Salomo gab. Auch die Flotte Hirams, die Gold aus Ophir holte, brachte aus Ophir Almugim-Hölzer in sehr großer Menge und Edelsteine, also sehr wertvolles Holz. Und der König machte von den Almugim-Hölzern ein Geländer für das Haus des Herrn und für das Haus des Königs und Zittern und Harfen für die Sänger. Sehen schon, wertvolles Holz, wenn es für Musikinstrumente verwendet wird. Was für eine Verschwendung, daraus ein Geländer zu bauen. Nie mehr kam so viel Almugim-Holz ins Land, noch wurde jemals wieder so viel gesehen bis zum heutigen Tag. Der König Salomo aber gab der Königin von Saba alles, was sie sich wünschte, was sie erbeten hatte, abgesehen von dem, was er ihr schon gegeben hatte, nach der Freigebigkeit des Königs Salomo. Und sie wandte sich und zog in ihr Land, sie und ihre Knechte. Also haben sich ja gegenseitig beschenkt und wieder zur Schaustellen von dem unheimlichen Reichtum, den Salomo hier gehabt hatte. Da lesen wir jetzt davon. Und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, betrug 660 Talente Gold. Ungefähr 23 Tonnen. Ist ganz gut, ne? 23 Tonnen Gold pro Jahr, damit könnte ich auskommen. Außerdem, was von den Handelsleuten und dem Gewinn der Händler und von allen Königen Arabiens und den Statthaltern des Landes einging, und der König Salomo machte 200 Langschilde aus legiertem Gold. Mit 600 Schägel Gold überzog er jeden Langschild. Und 300 Kleinschilde aus legiertem Gold. Mit 3 Minen Gold überzog er jeden Kleinschild. Und der König gab sie in das Libanon-Waldhaus. Und der König machte einen großen Thron aus Elfenbein. Also er hat diese Schilde, die waren eigentlich mehr zur Dekoration. Gold ist ein schweres Metall, aber eigentlich sehr weich. Das eignet sich nicht wirklich zum Kämpfen. Wahrscheinlich sind die Leute mit diesen Langschilden, die den ganzen Körper bedecken konnten, sind die neben ihm hergelaufen. Das war so Demonstration seiner Macht und seines Reichtums. Und die anderen Schilde haben sie in dieses Libanon-Waldhaus gehängt als Deko. Unglaublicher Reichtum, von dem wir hier lesen. Und der König machte einen großen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit reinem Gold. Denk mal, Elfenbein wäre schon cool genug gewesen, oder? Stell dir vor, einen ganzen Thron aus Elfenbein. Jetzt überzieht er ihn noch mit Gold. Er hatte so viel davon, dass er gar nicht mehr wusste, was er machen sollte. Ich hatte den Eindruck, dem war ein bisschen langweilig, dem Salomo. 6 Stufen hatte der Thron. Und einen runden Kopf hatte der Thron auf seiner Rückseite und Armlehnen waren auf dieser und auf jener Seite am Sitzplatz. Und 2 Löwen standen neben den Armlehnen und 12 Löwen standen da auf den 6 Stufen auf dieser und auf jener Seite. Niemals ist so etwas gemacht worden für irgendwelche andere Königreiche. Wir können uns vorstellen, wie abgefahren toll das ausgesehen haben muss. So ein Thron, wo 6 Stufen nach oben ziehen. Gehen und dann ein Löwe zu jeder Seite, so ein kleiner Assad und alles mit Gold überzogen. Wahnsinniges Ding. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold. Alles andere war eigentlich wertlos. Es hat scheinbar nur mehr Gold gezählt. Und alle Geräte des Libanon-Waldhauses waren aus gediegenem Gold. Silber galt in den Tagen Salomos überhaupt nichts. Denn der König hatte Tarsisschiffe auf dem Meer, die fuhren mit den Schiffen Hirams. Einmal in 3 Jahren kamen die Tarsisschiffe beladen mit Gold und Silber, Elfenbein und Affen und Pavianen. Hatte hier seinen königlichen Zoo. So war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit. Und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte. Wir haben gesehen, dass es alles nur von Gott kam. Und sie brachten jeder sein Geschenk, Geräte aus Silber und Geräte aus Gold und Gewänder und Waffen und Balsamöle, Pferde und Maultiere. So geschah es Jahr für Jahr. Unheimlicher Reichtum. Und trotzdem sagt Salomo am Ende seines Lebens, es war alles Windhauch. Wenn ich alles habe, was diese Welt zu bieten hat, aber Gott nicht habe, habe ich eigentlich nichts. Das ist das Traurige an Materialismus. Die Leute denken, ah, wenn ich nur ein bisschen mehr hätte, wenn ich nur reich wäre, dann wäre ich glücklich. Nee, Salomo war der reichste Mensch, der wahrscheinlich je gelebt hat, wenn wir es an heutigen Maßstäben hochrechnen, was er besessen hat. Und er sagt, es ist Windhauch ohne Gott, es ist nichts. Er war der weiseste Mann, der je gelebt hat. Er war Wissenschaftler, er hatte unglaubliche Erkenntnis. Manche Leute denken, oh Mann, wenn ich nur hier diesen Ruhm und dieses Anerkennung und das ganze Zeug kriege, dann werde ich glücklich sein. Und Salomo sagt, das ist auch alles Haschen nach Wind ohne Gott. Es wird uns nicht glücklich machen. Das ist eine nette Zugabe, wenn wir klug sind und weise sind. Und wie gesagt, Weisheit, wahre Weisheit beginnt, wenn wir auf Gottes Wort hören. Schön, wenn wir materielle Dinge haben. Aber wahres Glück kommt nur aus Beziehung mit Gott. Alles andere ist Windhauch. Salomo sagt, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Das ist, worum es geht, im Leben ihn zu kennen. Danach verlangt unser Herz. Alles andere wird das Loch in unserem Herzen, diesen Hunger in unserem Herzen, nach Gott nicht erfüllen können. Wir sehen hier auch ein Problem. Ich glaube, anfangs war das durchaus eine unschuldige Sache. Ich meine, Gott hat den Salomo gesegnet, er hatte Weisheit, er hatte Anerkennung, er hatte Reichtum, aber dann fängt er an, hier Gold und Zeug für sich anzuhäufen. Er wird zum Materialisten, würden wir heute sagen. Und im Gesetz des Königs, im 5. Mose 17, wird ausdrücklich gesagt, dass er sich nicht Silber und Gold übermäßig anschaffen soll. Und wir sehen, das ist eines der Dinge, die sein Herz von Gott weggezogen hat. Und Materialismus, unser Zeug, wenn wir dem zu große Bedeutung beimessen in unserem Leben, kann eine Konkurrenz werden zu Gott. Was unser Herz abstumpft, wo Menschen ihr Interesse an Gott verlieren, an geistlichen Dingen, weil sie so von ihrem Zeug eingenommen sind, von ihren Autos und Häusern und Yachten und was immer. Vers 26, und Salomo brachte Streitwagen und Pferde zusammen. Und er hatte 1400 Streitwagen und 12.000 Pferde. Streitwagen waren die Panzer damals. Er hatte eine riesige Armee. Und er legte sie in die Wagenstädte und zu dem König nach Jerusalem. Und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und Zedern machte an Menge den Maulbeerfeigenbäumen gleich, die in der Niederung wachsen. Und die Ausfuhr der Pferde für Salomo erfolgte aus Ägypten und aus Kohe. Die Aufkäufer des Königs holten sie aus Kohe gegen Bezahlung. Bei der Ausfuhr aus Ägypten wurde ein Wagen für 600 Schekel Silber gehandelt und ein Pferd für 150. Und so führte man sie für alle Könige der Hethiter und für die Könige von Aram durch die Aufkäufer wieder aus. 12.000 Pferde, 1.400 Streitwagen. Das war auch was ein König nicht tun sollte. Im Gesetz des Königs heißt es, nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Also direkte Missachtung von Gottes klarem Gebot. Ist interessant, wie weise Menschen hier, der weiseste Mensch, der je gelebt hat, wie er ein einfaches Gebot missachtet. Braucht nicht viel Weisheit, um das zu verstehen. Ich finde es auch interessant, wie die intelligentesten Leute den größten Schwachsinn glauben können. Ne? Ich denke an diese Naturwissenschaftler, die Gott ablehnen und dann plötzlich an Außerirdische glauben. Die kommen und sie abholen. Und natürlich die Evolutionstheorie ist auch nicht viel einleuchtend. Da braucht einen riesigen Glauben, zu glauben, dass alles durch Zufall entstanden ist. Kein Mensch würde glauben, dass ein Auto durch Zufall entsteht, durch eine Explosion auf der Müllhalde oder so. Und wir sind viel komplizierter. Es ist unglaublich, was Menschen glauben, die intelligent sind, die einen hohen IQ haben, die gelehrt sind, was sie glauben, wenn sie nicht an Gott glauben wollen, wenn sie ihn ablehnen. Und meistens der Grund, warum Menschen Gott ablehnen, ist ja nicht, dass sie ein riesiges intellektuelles Problem hat, sondern dass ihnen das nicht passt, was Gott sagt. Und sie ihr eigener Gott sein wollen und so leben wollen, wie sie sich's ausdenken, wie es ihnen passt. Nicht das, was Gott sagt. Das ist allermeistens das Problem. Und vielleicht hatte der Salomo so diese Ausrede. Wir lesen hier, anfangs hat er die Pferde aus Ägypten eingekauft und dann weiterverkauft an andere. Vielleicht hatte er so ein bisschen die Ausrede, dass er gesagt hat, naja, ich kaufe sie nicht für mich selbst, sondern ich verkaufe sie an andere weiter. Typisch menschlich, ne? Wir haben klare Gebote von Gott und irgendwie denken wir, ja, wir haben jetzt die Sondergenehmigung oder die Ausnahme, dass wir sie umgehen können. Für alle anderen ist es Sünde, aber naja, so wie ich das mache, ist ja nicht wirklich dasselbe. Ich habe irgendwie so einen Sonderstatus. Salomo hat es offensichtlich geglaubt, ne? Weil er so weise ist, weil er so reich ist. Er kann sich's erlauben, Gottes Gebot zu übertreten, ohne dass er einen Nachteil davon hat. Oder ohne dass es eine negative Konsequenz hat. Und das ist natürlich Schwachsinn, wenn wir das glauben. Es gibt keine Ausnahmen. Gottes Wort gilt für jeden Einzelnen von uns ausnahmslos. Und Gott hat Recht behalten. Das, was er hier im Gesetz des Königs, im 5. Mose vorhergesagt hat, dass dieses Zeug, dieser Materialismus, dieses Vertrauen auf eine große Armee, und das waren diese Pferde und Streitwagen. Später sehen wir auch noch die vielen Frauen, dass es Salomos Herz vom Herrn weggebracht hat. Es fängt mit einem kleinen Kompromiss an. Ein kleiner Kompromiss führt zu einem größeren Kompromiss, zu einem größeren. Und je öfter wir sündigen, je öfter wir Versuchungen nachgeben, je länger wir in Kompromissen leben, desto abgestumpfter werden wir und desto einfacher wird der nächste Kompromiss. Es ist ein ganzer Kreislauf hier. Fortschreiten. Salomo ist nicht von heute auf morgen vom Herrn abgefallen. Hat viele Jahre gedauert. Am Ende seines Lebens ist das passiert. Genauso wie die wenigsten Christen vom Herrn abfallen von heute auf morgen. Ich meine, keiner steht auf und denkt sich, ah, heute ist ein schöner Tag, heute sollte ich mal Ehebruch begehen und auf den Herrn pfeifen und in Sünde leben. Und es ist meistens, wenn man sich's anschaut, eine lange Periode, eine lange Zeit, wo ein Kompromiss auf den nächsten kommt und man nimmt die Dinge locker, man ist nicht wachsam, man geht nächsten Kompromiss ein. Und dann irgendwann kommt der große Sündenfall und die Leute denken sich, wie konnte das passieren? Aber wenn man genau hinschaut, ist das eine ganze Progression dahinter. Und so war es auch bei Salomo in seinem Leben. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen, fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An ihnen hing Salomo mit Liebe. Wieder ganz klare Aussage von Gott. Und er sagt sogar den Grund. Es ist eine machtvolle Sache, oder? Eine Beziehung. Ich meine, eine Frau kann einen Mann ganz schön den Kopf verdrehen. Und Gott weiß das. Und er sagt, sie würden dein Herz von Gott wegziehen, wenn du hier Frauen heiratest, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Wir haben im Neuen Testament dasselbe Gebot. Gott sagt uns ganz klar im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Gottes Wort ist ganz klar, dass ein Christ sich nicht mit einer Nichtchristin einlassen soll oder eine Christin sich nicht mit einem Nichtchristen einlassen soll. Wir sollen keine Verbindungen eingehen, die unser Leben prägen, mit jemandem, der nicht Jesus lieb hat. Und es ist derselbe Grund. Und die Leute missachten das genauso wie Salomo und nehmen das leicht. Und wisst ihr was, jedes Mal, wenn das passiert, fliegt meistens der Christ auf die Fresse. Weil es ist viel leichter, einen anderen runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Deswegen sagt Gott uns das. Sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. Und das passiert also oft, was immer die Götter sind. Materialismus oder Sex, Ruhm, Drogen, was immer das ist. Wofür diese Frau oder dieser Mann, der nicht Jesus nachfolgt, lebt. Ich meine, jeder von uns betet irgendeinen Gott an, jeder lebt für irgendetwas. Wo immer sich dein Leben drum dreht, das ist dein Gott. Und Gott warnt uns vor diesen Kompromissen, vor diesen engen Beziehungen, die unser Leben prägen, mit Ungläubigen. Er sagt, das sollen wir nicht eingehen. Aber an diesen hing Salomo mit Liebe. Er hat sich mit Liebe an diese heidnischen Frauen gehängt, will ich sagen, statt sie dem Herrn zu geben und sie aufzugeben. Genauso wie heute das viele Christen tun. Sehen ein süßes Mädel. Naja, sie geht ja zu Ostern und zu Weihnachten in die Kirche. Sie ist ja irgendwie Christ. Ausreden. Und sie hängen ihr Herz dran. Sie lassen sich fangen. Und es zieht sie von Gott weg. Selben Prozess, wie den wir hier sehen. Und das sollte uns eine Warnung sein. Das Leben von Salomo. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen neigten sein Herz. Stell dir vor, 1000 Frauen. Abgefahren, oder? Wie kannst du überhaupt die Namen von denen merken? Ich meine, Salomo war weise, aber ich kann es nicht. Ich hatte in der Schule einen Professor, einen Physiklehrer, der hat alle Schüler prinzipiell nur Jakob oder Gottlieb genannt. Ich weiß nicht, wie er die Mädels genannt hat, wir waren eine reine Jungenklasse. Vielleicht hat Salomo das auch getan, vielleicht hat er alle Barbie genannt oder so. Aber 1000 Frauen, kann man sich dann mal merken. Hat mit Lust zu tun gehabt wahrscheinlich, aber stell dir vor, ich meine 1000 Frauen, mit denen kannst du gar eine Beziehung pflegen. Das ist unmöglich. Und Salomo war König, der war ein beschäftigter Mann. Interessanterweise lesen wir nur von einem Sohn, den er gehabt hat. Den Rehobeam. Müssen denn aber andere Nachkommen noch hatte. Viele dieser Frauen waren wahrscheinlich Statussymbole. Großer Harem, großes Ansehen. Das war damals so, ist heute in einigen Ländern noch immer so. Wenn du viele Frauen ernähren kannst, dann zeigst du, ich bin wer. Auch politische Angelegenheit natürlich. Ich glaube nicht, dass es nur Lust war. Ich meine, 1000 Frauen ist abgefahren. Wir lesen hier, dass er 700 vornehme Frauen hatte, die irgendwie Prinzessinnen waren oder wahrscheinlich politische Hochzeiten waren, die er hier eingegangen ist. Aber trotzdem. Auch das, was wo vor Gott gewarnt hat im Gesetz der Könige. Da heißt es, er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Ich glaube, 1000 Frauen sind ziemlich viele. Zu viele. Welcher Mann nicht mit einer Frau zufrieden sein kann, wird auch nicht mit 1000 zufrieden sein. Das Problem ist in seinem Herzen. Liegt nicht an der Frau. War wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die Salomo gemacht hat. Aber wenn ich nur eine andere Frau hätte, als die ich jetzt habe, dann wäre ich glücklich. Mann, ich habe irgendwie den falschen Partner geheiratet. Wenn ich nur einen anderen und ich ziehe weiter zum nächsten, dann wäre ich glücklich. Nee, wärst du nicht. Weil du nimmst dich selbst mit zum nächsten Partner. Und dann ziehst du weiter zum nächsten und 500. und 1000. Und irgendwann sagt Salomo, alles Windhauch. Kannst vergessen. Das ist eine Illusion. Wenn du mit deinem jetzigen Partner nicht zufrieden sein kannst, wirst du es auch nicht mit irgendwem anderen sein. Das ist eine Lüge vom Feinsten, eine Lüge vom Teufel, um Beziehungen, um Ehen zu zerstören. Ich erinnere mich daran, ein Freund von mir hat mir erzählt, dass seine Mutter ihm gesagt hat, die war geschieden, wieder verheiratet. Sie hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie schwer es sein würde, hätte ich mich nicht scheiden lassen. Du tauschst einen Menschen mit seinen Vorzügen und mit seinen Problemen gegen den nächsten Menschen mit seinen Vorzügen und anderen Problemen ein. Das ist eine Illusion, das ist eine Lüge. Zu sagen, es wird einfacher. Es stimmt nicht, wenn du nicht mit deinem Partner zufrieden sein kannst, wirst du es auch nicht mit irgendjemandem anderen sein. Das ist ein Problem des Herzens. Das ist eine Einstellungssache. Mein Friede ohne Gott ist sowieso nicht möglich. Das ist das Erste. Wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, nicht ihn im Herzen, wenn du keinen Frieden mit Gott hast, wirst du nie zufrieden sein in dieser Welt. Und dann die zweite ist, zu lernen, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Das ist, was der Paulus gesagt hat. Er hat gesagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Im Überfluss und im Mangel. Aber ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und das sind die glücklichsten Menschen. Das sind nicht die, die das meiste haben, sondern die, die zufrieden sind mit dem, was sie haben. Und es genießen. Nicht die, die auf der Suche nach immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer unzufrieden sind. Das ist Windhauch. Das ist Mist. Das ist ein Fluch eigentlich, so zu leben. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Genau das, was Gott gesagt hat, was passieren würde. Sieht so aus, als wäre die erste Frau von Salomo, die Tochter des Pharao, als wäre die konvertiert zum Judentum, als wäre sie gläubig geworden, als wäre sie Gott nachgefolgt. Aber es sieht so aus, diese vielen fremden Frauen, die er wahrscheinlich politischen Deal gemacht hat, um seine Machtstellung zu festigen, die haben offensichtlich ihre Religion behalten. Und sind ihm in den Ohren gelegen und er hat ihnen dann irgendwann einen Tempel gebaut für ihre Götzen. Kannst du dir vorstellen, 1000 Frauen, die dir in den Ohren liegen, kannst du mir dann auch einen Tempel bauen? Du hast doch deren Tempel gebaut. Vielleicht hat er deswegen so wenig Söhne gehabt, der Salomo. Hat sich gedacht, ey, lass mich in Ruhe mit meinen Affen. Und meinem Gold. Aber auf jeden Fall, sie neigten sein Herz anderen Göttern zu. Das war, was David nie getan hat, sein Vater. Er hat groß gesündigt, er war ein Mörder, er war ein Ehebrecher, er war ein furchtbar schlechter Vater, aber er hat sich nie anderen Göttern zugewandt, er hat nie andere Götter angebetet, er hat vor seinem Gott gesündigt und Buße getan. Nicht zu Salomo. Als er alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, und Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfern und Schlachtopfern darbrachten. Also gegenüber vom Tempel, wahrscheinlich am Ölberg, diese ganzen Götzentempel zu diesen heidnischen Götzen. Und es war eine total perverse Religion, die diese Heiden hatten. Astarte, Fruchtbarkeitsgöttin, die mit Perversität angebetet wurde, wo es Tempelprostituierte gab und freier Sex, die Leute, die für Sex leben, die sind in den Tempel gegangen. Leute beten dieselben Götzen heute an, sie haben ein bisschen andere Symbole, vielleicht das Häschen auf dem Auto hinten, heißt nicht, dass die im Kaninchenzuchtverein sind, sondern die haben andere Hobbys. Es drückt einen Lebensstil aus. Die sind damals in diesen Götzentempel gegangen, haben diese Unzucht gerechtfertigt, geistliches Mäntelchen drüber gehängt. Und dann die Kinder, die da gezeugt wurden, die wurden dann dem Moloch geopfert. Moloch, der Götze für Erfolg. Statue, die aufgeheizt wurde, war hohl. Im Bauch, da wurde Feuer gemacht und wenn die geglüht hat, haben sie die neugeborenen Kinder in die glühenden Arme von Moloch gelegt und die sind verbrutzelt. Dem Erfolg geopfert. So wie heute, hat sich nicht viel geändert. 300.000 Abtreibungen im Jahr in unserem Land. Genau weiß man es nicht. Hat sich nicht viel geändert. Leute wollen freien Sex ohne Konsequenzen und ja, wenn dann doch irgendwas passiert, ein Kind gezeugt wird, dann bringen wir es halt um. Wir wollen unseren Lebensstil nicht einschränken, werden dem Erfolg geopfert. Wir sind nicht besser, unsere Gesellschaft, als die Gesellschaft damals. Nur als Christen wollen wir anders leben. Und das war das Problem von Salomo, dass er sich einlullen hat lassen von dem Lebensstil seiner Frauen im Prinzip. Und dass er sich fortziehen hat lassen von Gott und diesen weltlichen, perversen Lebensstil gelebt hat. Vers 9, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Ist nicht interessant hier? Sein Herz hat sich von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt, der ihm zweimal erschienen war. Oh, wenn Gott mir nur erscheinen würde, wenn Jesus in mein Schlafzimmer kommen würde und sagen würde, haha, ich bin Gott, da bin ich, wenn ich ihn nur mit Augen sehen könnte, wenn ich nur Wunder erleben könnte, dann würde ich ihm nachfolgen, dann werde ich radikal für ihn. Schwachsinn. Wunder bewirkt keine geistliche Reife. Salomo, zweimal ist ihm der Herr erschienen und noch viel mehr, er hat gesehen, wie das Feuer vom Himmel gefallen ist, als sie den Tempel eingeweiht haben. Er hat die Wolkensäule, die Herrlichkeit Gottes stehen sehen. Was für größere Wunder gibt's noch? Er hat Zeichen und Wunder gesehen. Der Herr hat persönlich zu ihm geredet, als er ihm erschienen ist. Und trotzdem fällt er ab von ihm. Erinnert mich dran an die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann, wo der Reiche zu Abraham spricht, sie, kannst du nicht zurückgehen oder irgendjemanden zurückschicken aus den Toten zu meinen Brüdern und sie warnen vor der Hölle im Prinzip, vom Verderben, was er persönlich erlebt hat, in dieser Form zumindest, zumindest in dieser Vorschau. Und was antwortet ihn Abraham? Er sagt, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihnen, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufsteht. Wenn ich nur Zeichen und Wunder hätte, wenn Gott mir nur erscheinen würde, dann, nee, du hast Gottes Wort. Wenn du Gottes Wort nicht nachfolgen kannst, wenn du Jesus nicht nachfolgen kannst, weil er zu dir hier gesprochen hat durch sein Wort, dann wirst du ihm auch nicht nachfolgen, weil du Zeichen und Wunder siehst. Das ist eine Ausrede. Zeichen, Wunder, nicht mal riesige Erkenntnis schützt uns vor Abfall vom Glauben. Das bewirkt keine geistliche Reife. Ich kenne einige Leute, die auf der Bibelschule waren, die geistlich voll abgegangen sind, Leidenschaft im Reich Gottes und so weiter und heute nicht mehr mit Jesus leben. Diese Dinge helfen uns nicht weiter. Es gibt uns nicht Bestand. Wissen oder Zeichen oder Wunder, denen so viele Leute nachlaufen. Ist, dass wir persönlich an Jesus dranbleiben, jeden Tag, wie die Reben am Weinstock dranbleiben in Beziehung mit ihm. Woraus kommt Glaube? Wodurch wird unser Glaube gestärkt? Durchs Wort Gottes. Glaube kommt vom Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Wir müssen jeden Tag an Jesus dranbleiben, wir müssen uns in seinem Wort stärken. Das wird uns befestigen. Nicht irgendwelche Zeichen oder Wunder oder übernatürliche Erfahrungen. Ich meine, die sind cool. Wenn Jesus mir erscheinen würde, ich fände es toll. Aber das ist nicht, was meinen Glauben ausmacht und das wird meinen Glauben auch nicht stärker machen als vorher. Das ist eine Illusion, wenn wir uns das einbilden. Wie heißt es im Hebräerbrief? Glaube ist ja gerade das für Wahrheiten, was wir nicht sehen. Uns darauf einlassen. Jesus hat uns genug Grund gegeben, an ihn zu glauben. Er hat uns bewiesen, dass er der ist, der er behauptet hat zu sein, als er von den Toten auferstanden ist. Und wir haben allen Grund zu glauben. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Vers 11. Also, Salomo hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomo: Weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, um deines Vaters Davids willen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Königreich wegreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, als ich erwählt habe. Wir werden sehen, er sagt hier einen Stamm, in Wirklichkeit waren zwei Stämme. Stamm Juda und der Stamm Benjamin. Stamm Benjamin war so klein, dass er vielleicht vernachlässigt wurde oder ist in Juda aufgegangen. Wir erinnern uns am Ende der Richterzeit, dieser Bürgerkrieg, wo nur 400 Männer übrig blieben vom Stamm Benjamin. Oder vielleicht meint er hier, dass er seinem Stamm, dem Stamm Juda, nur einen Stamm hinzufügen wird. Vielleicht ist das hier gemeint. Und der Herr ließ Salomo einen Widersacher erstehen. Seht ihr, Gott züchtigt den Salomo. Gott wird nie zusehen, wie eins seiner Kinder einfach von ihm weggeht oder sich entfernt oder Kompromisse eingeht, ohne irgendwas zu tun. Gott züchtigt uns, er legt uns Steine in den Weg, er lässt uns nicht leicht weglaufen, er geht uns nach. Und im Alten Testament hat er sein Volk immer so gezüchtigt, dass er ihre Feinde stark werden hat lassen. Das ist auch hier der Fall. Und der Herr ließ Salomo einen Widersacher erstehen, den Edomiter Hadad. Der war vom königlichen Geschlecht in Edom. Es geschah nämlich, als David Edom geschlagen hatte, als der Herr Oberste Joab hinaufgezogen war, um die Erschlagenen Israels zu vergraben, und er alles Männliche in Edom umbrachte. Denn 6 Monate waren Joab und ganz Israel dort geblieben, bis er alles Männliche in Edom ausgerettet hatte. Da floh Hadad, er und einige edomitische Männer von den Knechten seines Vaters mit ihm, um nach Ägypten zu entkommen. Hadad aber war damals ein sehr junger Mann. Und sie machten sich aus Midian auf und kamen nach Paran und nahmen Männer aus Paran mit sich und kamen nach Ägypten zum Pharao, dem König von Ägypten. Und er gab ihm ein Haus und wies ihm sein Brot zu und gab ihm Land. Und Hadad fand reichlich Gunst in den Augen des Pharao, und er gab ihm die Schwester seiner Frau, die Schwester der Königin Tachpenes, zur Frau. Und die Schwester der Tachpenes gebar ihm Genubat, seinem Sohn, und Tachpenes entwöhnte ihn im Haus des Pharao. Und Genubat blieb im Haus des Pharao unter den Söhnen des Pharao. Als aber Hadad in Ägypten hörte, dass David sich zu seinen Vätern gelegt hatte und dass der Herr Oberste Joab tot war, da sagte Hadad zum Pharao: Entlass mich, dass ich in mein Land ziehe. Und der Pharao sagte zu ihm: Was fehlt dir bei mir? Nun aber suchst du in dein Land zu ziehen. Er jedoch sagte: Nicht doch, aber entlass mich bitte. Wusste wahrscheinlich selber nicht, warum er unbedingt zurück will. Wir haben gelesen, der Herr ließ den Widersacher erstehen. Der hat in seinem Herzen gewirkt. Und Gott ließ Salomo noch einen Widersacher erstehen, nämlich Rezon, den Sohn Eliadats, der von seinem Herrn Hadad-Eser, dem König von Zoba, geflohen war. Der sammelte Männer um sich und wurde Oberster einer Räuberschar, als David die Aramäer umbrachte. Und sie zogen nach Damaskus und ließen sich darin nieder, und sie herrschten in Damaskus wie Könige. Und er war für Israel ein Widersacher alle Tage Salomos, und zwar zusätzlich zu dem Unheil, das Hadad bedeutete. Und er verabscheute Israel, und er wurde König über Aram. Vers 26. Und Jerobeam, der Sohn des Nebat, ein Ephraititer von Zereda, und der Name seiner Mutter, einer Witwe, war Zeruja, ein Beamter Salomos, auch er erhob die Hand gegen den König. Und dies war der Anlass dafür, dass er die Hand gegen den König erhob. Salomo baute den Millo, haben wir schon gelesen, und schloss die Lücke in der Stadt seines Vaters David. Der Mann Jerobeam aber war ein vermögender Mann, Und als Salomo sah, dass der junge Mann gute Arbeit leistete, da bestellte er ihn zur Aufsicht über alle Lastarbeiter des Hauses Josef. Also sieht so aus, als wäre dieser Jerobeam ein loyaler Mann gewesen, dem Salomo, als wäre es nicht seine eigene Idee gewesen, zu rebellieren. Und so ist es auch. Es war Gottes Idee. Vers 29 lesen wir, es geschah in jener Zeit, als Jerobeam einmal aus Jerusalem hinausging, da traf ihn der Prophet Ahia, der Silonit, auf dem Weg. Der hatte sich mit einem neuen Mantel bekleidet. Als sie nun beide allein auf dem freien Feld waren, da fasste Ahia den neuen Mantel, den er anhatte, und zerriss ihn in 12 Stücke. Und er sagte zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will das Königreich aus der Hand Salomos reißen und will dir die 10 Stämme geben. Aber der eine Stamm soll ihm weiterhin gehören, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, der Stadt, die ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels. Denn sie haben mich verlassen und haben sich niedergeworfen vor Astarte, der Göttin der Sidonier, und Chemosh, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Söhne Ammon, und sind nicht auf meinen Wegen gegangen, dass sie getan hätten, was recht ist in meinen Augen. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen hat er nicht bewahrt, wie sein Vater David. Doch will ich nicht aus seiner Hand das ganze Königtum nehmen, sondern will ihn zum Fürsten einsetzen alle Tage seines Lebens, um meines Knechtes David willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und meine Ordnungen bewahrt hat. Aber aus der Hand seines Sohnes will ich das Königreich nehmen und es dir geben, die 10 Stämme. Und seinem Sohn will ich einen Stamm geben, damit mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir hat in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, und meinen Namen dort niederzulegen. Dich aber will ich nehmen, dass du als König über alles herrschst, was deine Seele begehrt, und du sollst König über Israel werden. Und es wird geschehen, wenn du auf alles, was ich dir gebiete, hörst und auf meinen Wegen gehst und tust, was recht ist in deinen Augen, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, wie mein Knecht David getan hat, dann werde ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es für David gebaut habe. Und ich werde dir Israel geben und werde die Nachkommenschaft Davids um dieser Sache willen demütigen, doch nicht für immer. Also wieder ein Mann hier, der eine große Verheißung hatte, großes Potenzial. Gott hat ihm wieder eine bedingte Verheißung gegeben, hat gesagt, Jerobeam, wenn du treu mir nachfolgst, werde ich dir eine Dynastie bauen. Jerobeam hat es weggeschmissen, hat kurz nachdem er König wurde, Götzenbilder aufgestellt und ist von Gott, vom Herrn, abgefallen. Es sind so viele Männer in der Bibel, die Potenzial haben, Verheißung haben von Gott und es wegschmeißen. Simson, hier Jerobeam, Salomo, wahrscheinlich einer der größten Versager. Er hatte das größte Potenzial, reichste Mann, weiseste Mann der Welt. Erbe, was ihm sein Vater David hinterlassen hat, das Geistliche. Und er folgt anderen Göttern nach. Das kann uns nur eine Warnung sein. Hier. Und Salomo suchte Jerobeam zu töten. Jetzt versucht er das zu verhindern, was der Herr eingefädelt hat. Sinnloses Unterfangen. Statt Buße zu tun, versuchte Jerobeam zu töten. Jerobeam aber machte sich auf und floh nach Ägypten zu Schishak, dem König von Ägypten, und er war in Ägypten bis zum Tod Salomos. Die übrige Geschichte Salomos und alles, was er getan hat, und seine Weisheit ist nicht geschrieben in dem Buch der Geschichte Salomos. Und die Tage, die Salomo in Jerusalem über ganz Israel als König herrschte, betrugen 40 Jahre. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt seines Vaters David begraben. Und sein Sohn Rehabeam wurde an seiner Stelle König. Geschichte von Salomo. Geteiltes Herz führt zu einem geteilten Reich. Das war der Unterschied zu seinem Vater David. Er hatte ein ungeteiltes Herz. Er hat gesagt, eines habe ich vom Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn. Alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn, nachzudenken in seinem Tempel. Das Leben ist für mich Christus, sagt Paulus, ungeteilt. David war kein perfekter Mann, aber ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir Menschen nach Gottes Herz sind. Dass wir, wie Paulus sagen, das Leben ist für mich eine Sache und es ist Christus, für ihn lebe ich, ihm folge ich nach. Lasst uns vorsichtig sein, lasst uns diese Warnung hören, die wir hier haben im Leben von Salomo. Dass die, die ein geteiltes Herz haben, letztendlich geteiltes Reich haben werden, ein kaputtes Leben. Und das Traurige ist, dass es natürlich Auswirkungen hat auf viele, viele andere Menschen. Hat Salomo Buße getan? Wir wissen es nicht genau. Wird nicht spezifisch ausgesagt. Manche nehmen an, dass er das Buch der Prediger am Ende seines Lebens geschrieben hat. Offensichtlich hat er es geschrieben, als er alt war. Und es könnte sein, dass wir da eine Buße sehen, weil er sagt, es ist alles Windhauch, was ich da probiert habe. Und wie gesagt, am Ende sagt er, das Endergebnis des Ganzen, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Wahrscheinlich werden wir ihn im Himmel sehen. Aber lass uns lernen. Eins ist wichtig. Fürchte Gott. Halte seine Gebote. Lebe mit ihm. Das allein ist nötig. Vater, wir danken dir für die Vorbilder, die wir haben in deinem Wort. Und ich bitte dich, Gott, wenn wir hier durchlesen, durch das Alte Testament und lernen über Menschen, die mit dir gelebt haben und ihre Fehler und ihre Erfolge. Gott, dass wir von beiden lernen. Von den guten Dingen, aber genauso von den schlechten. Dass wir nicht alles aus eigener Erfahrung lernen müssen. Wenn es uns selber hinhaut und wir uns wehtun und unser Leben versauen. Lass uns leichte Lerner sein. Dass wir dir nachfolgen mit ganzem Herzen. Und wie du gesagt hast, Jesus, jeden Tag, täglich unser Kreuz auf uns nehmen, uns selbst verleugnen und dir nachfolgen. Gott, wir sehen diese Warnung, dass es möglich ist, von Menschen, die dich erfahren haben, die Wunder gesehen haben, die Weisheit haben, die beschenkt wurden und gesegnet wurden von dir, dass sie trotzdem von dir abfallen, Kompromisse eingehen und sich von dir wegwenden und irgendwelchen Götzen nachlaufen. Gott, wir wollen nicht solche Menschen sein. Bewahr uns davor. Halt uns jeden Tag nahe bei dir. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.